Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo trifft CEOs in San Francisco. BNPP und Andri haben durch den Bau einer Archivgalerie bei PLBN Skau Innovationen geschaffen. Indonesiens Handelsminister Zulkifli Hasan forderte bei der APEC in San Francisco eine WTO-Reform. Evakuierung des Al-Shifa Krankenhauses in Gaza. Die Gemeinschaft lehnt die Ankunft von Rohingya-Einwanderern in Aceh ab. Indonesien und Kanada haben vereinbart, dass ICA-CEPA bis Ende 2024 abzuschließen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der IWF prognostiziert, dass Indonesiens Wirtschaft im Jahr 2023 um 5% und im Jahr 2024 um 5,1% wachsen wird. Das bedeutet, dass eine Investition in Indonesien die richtige und erfolgversprechende Wahl ist. Dies teilte Präsident Joko Widodo am Donnerstag, den 16. November, bei APEC-CEO-Gipfel in San Francisco mit. Als nächstes erläuterte der Präsident weitere Gründe, warum es angemessen ist, in Indonesien zu investieren. Präsident Joko Widodo erklärte außerdem, dass zu den aktuellen Prioritätssektoren der indonesischen Regierung das Downstreaming der Industrie mit den größten Nickel-Reserven der Welt, die Energiewende mit einem Potenzial von 3.600 Gigawatt an neuen erneuerbaren Energien sowie den Bau der neuen indonesischen Landeshauptstadt Nusantara gehören. Ein Smart Stadt basierend auf Wäldern und Natur. Angesichts dieser Potenziale sei jetzt der richtige Zeitpunkt, in Indonesien zu investieren, sagte der Präsident. Die Verwaltungsagentur für die nationale Grenze, BNPP, hat in Zusammenarbeit mit dem Nationalarchiv der Republik Indonesien, ANRI, eine Grenzarchivgalerie am grenzüberschreitenden Wachposten in Skau im Dorf Moso der Stadt Jayapura der Provinz Papua errichtet, das an Papua-Neuguinea grenzt. Der amtierende Sekretär von BNPP, Robert Simbolon, teilte am Freitag, den 17. November, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, dass Grenzarchive eine Art geschütztes Archiv seien, das sich auf die Existenz und das Überleben der Nation und des Staates beziehe, deren Integrität und Sicherheit gewahrt bleiben müsse. Robert hofft, dass diese Galerie nicht nur als Archivspeicher fungiert, sondern auch ein Mittel zur Information, Bildung und Unterhaltung sein und ein öffentliches Verhalten fördern wird, das sich der Bedeutung von Archiven bewusst ist. Der indonesische Handelsminister Zulkifli Hasan betonte die Bedeutung einer Reform der Welthandelsorganisation WTO, insbesondere die Wiederherstellung der Funktionen des Berufungs- und Streitbeilegungsgremiums. Dieser Aufruf wurde von Zulkifli Hasan auf dem Ministertreffen für wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum in San Francisco, den USA, geäußert. Wie in seiner schriftlichen Erklärung vom Freitag angegeben, die von Antara zitiert wurde. Minister Zulkifli glaubt, dass diese Reform die Antwort auf ein gerechteres und integrativeres multilaterales Handelssystem ist. Neben der WTO-Reform betonte der Handelsminister auch, wie wichtig es sei, die Verhandlungen bei der WTO abzuschließen, die ausgewogenen Diskussionen über Fragen der Agrar- und öffentlichen Lagerbestände, Fischereisubventionen, Fragen des geistigen Eigentums und des elektronischen Handels umfassen. Die Vereinten Nationen versuchen, das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza zu evakuieren, stoßen jedoch aufgrund von Sicherheits- und Logistikproblemen auf Schwierigkeiten. Dies sagte der Notfalldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Rick Brennan, am Donnerstag, den 16. November. Eines der Hindernisse ist, dass die Krankenwagen des palästinensischen Roten Halbmonds nicht genug Treibstoff haben, um die Patienten zu transportieren. Brennan sagte, Ägypten habe die Durchfahrt von Krankenwagen nach Gaza zur Evakuierung von Bewohnern zugelassen, sofern Sicherheitsgarantien und sichere Evakuierungswege bestünden. Die WHO weiß, dass sich immer noch rund 600 Patienten in Al-Shifa befinden, von denen sich 27 in einem kritischen Zustand befinden. Anfang dieser Woche stürmten israelische Truppen das Krankenhaus, um sie es tagelang belagert hatten. Die Bevölkerung in den Bezirken Birin und Aceh Utara der Provinz Aceh lehnt die Rückkehr von Rohingya-Einwanderern in ihr Territorium ab und ihre Boote wurden zurück ins Meer geworfen. Dies sagte der Aceh-Marinekommandant Miftah Tsut Ade am Donnerstagabend in Banda Aceh, zitiert von Antara. Miftah sagte, dass Aceh an diesem Tag erneut von rund 249 Rohingya-Einwanderern mit ihren hölzernen Motorbooten besucht wurde. Doch es stieß auf Ablehnung in der Gemeinschaft. Die Flüchtlinge zogen erneut um, bis sie schließlich im Küstengebiet von Gampong Ule Madon in Nord-Aceh landeten. Nach der Landung am Strand bekamen sie Essen und Kleidung von der örtlichen Gemeinde. Dann wurden die Flüchtlinge und ihre Boote ins Meer zurückgedrängt. Indonesiens Handelsminister Zulkifli Hasan sagte, Indonesien und Kanada hätten sich auf das Ziel geeinigt, dass indonesisch-kanadische umfassende Wirtschaftspartnerschaftsabkommen ICA-CEPA bis Ende 2024 abzuschließen, um den Handel zwischen den beiden Ländern weiter zu steigern. Minister Zulkifli Hasan sagte am Freitag, den 17. November in Jakarta, Das indonesisch-kanadische umfassende Wirtschaftspartnerschaftsabkommen ICACEPA sei Indonesiens erstes Handelsabkommen mit der nordamerikanischen Region, das den Marktzugang und die Lieferketten in der Region öffnen und die Wettbewerbsfähigkeit indonesischer Produkte auf dem kanadischen Markt steigern könne. Er betonte, dass die Fertigstellung von dem indonesisch-kanadischen umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommen ICACEPA den Handel und die Investitionen zwischen Indonesien und Kanada steigern könnte. Zulkifli fuhr fort, dass Indonesien die siebte Runde der ICACEPA-Verhandlungen abhalten wird, die für März 2024 geplant ist. Zuvor fand die sechste Runde der ICACEPA-Verhandlungen virtuell vom 23. bis 27. Oktober 2023 statt. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 26 bis 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-90%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Willkommen zum Programm Interessantes aus der Heimat. Der erste Bericht kommt aus Bandung, der Provinz Westjava. Die Behörde für Entwicklung von Sprache des Ministeriums für Bildung, Kulturforschung und Technologie veranstaltete vom 13. bis zum 16. November dieses Jahres das Tunas Bahasa Festival 2020 in Metik Bandung Westjava. Der Leiter des Sprachagentur E. Aminuddin Aziz hofft, dass das Tunas Bahasa Festival Muttersprache, der Grund- und Mittelschule der Provinz Westjava und Spanten, das in Surreal im Bezirk Bandung stattfand, die jüngere Generation und die Öffentlichkeit darüber aufklären, dass regionale Sprachen interessant sind. An diesem Festival nahmen 787 Schüler der Mittel- und Grundschulen teil. Sie wurden von 114 Lehrern begleitet. Die Teilnehmer sind Vertreter aus 27 Bezirken, Städten in Westjava und 2 Bezirken aus der Provinz Banten, nämlich Pandeglang und Lebak. Mittlerweile gibt es 23 Richter, die Experten, Praktiker und Akademiker auf dem Gebiet der sundanesischen Sprache und Literatur sind und objektive Bewertungen abgeben. Der weitere Brief kommt aus dem Bezirk West Pasaman in der Provinz West Sumatra. Nagari Sinurui im Bezirk West Pasaman, West Sumatra, erhielt von der Koordinationsbehörde und Nationale Familienplanung BKKBN die Auszeichnung Hudasdorf frei von Stunting in der spezifischen Intervention-Kategorie für das sogenannte Innovationsprogramm Schutz Padi oder Milchai und Reisnüsse. Randy Hendrawan, Leiter des Amtes für Befähigung der Gemeinde Nagari in Simpang 4, sagte am Mittwoch, den 15. November, dass die Auszeichnung direkt vom Leiter der BKKBN-Behörde, Pastor Wardoyo, verliehen wurde. Pastor Wardoyo erklärte, dass das Tutz Padi Innovationsprogramm, das seinen Ursprung in Nagari Sinurui hat, darin besteht, verkümmerten Kleinkindern, die zu armen Kategorien gehören, Eier und Erdnussmilch zur Verfügung zu stellen. Der letzte Brief kommt aus der Provinz DKI Jakarta. Das Kulturamt von DKI Jakarta gab bekannt, dass die seit Jahrzehnten gestoppten Ausgrabungen auf der Insel Onrus auf den 1000 Inseln derzeit von einem Archäologenteam fortgesetzt werden, um nach Spuren der Kolonialgeschichte zu suchen, die in der Gegend zurückgeblieben sind. Der Leiter des Archäologischen Ausgrabungsteams des Kulturamtes von DKI Jakarta, Kandrian Atahiat, sagte auf der Insel Onrus, Jakarta, am Mittwoch, den 15. November, dass die archäologischen Ausgrabungsarbeiten auf der Insel Onrus vom 8. bis zum 22. November 14 Tage lang durchgeführt werden. Die Insel Onrus ist eine der historischen Inseln der 1000 Inselgruppe, die auf der Grundlage des Dekrets des Gouverneurs von Jakarta Nummer 2209 von 2015 zum Kulturerbegebiet erklärt wurde. Er sagte, dass die erste Festung auf der Insel Onrus im Jahr 1656 in rechteckiger Form erbaut wurde. Das war Interessantes aus der Heimat.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 18. November. Wir beginnen mit dem 18. November 1912, an dem Muhammadiyah ins Leben gerufen wurde. Eine der größten islamische basierte Organisation in Indonesien, Muhammadiyah, wurde am 18. November 1912 gegründet. Muhammadiyah wurde von Kiai Haji Ahmad Dahlan im Dorf Kauman, der Sonderregion Yogyakarta, ins Leben gerufen. Der Name von dieser Organisation stammt aus dem Namen des Propheten Muhammad. Citir von www.muhammadiyah.org.id bedeutet das Wort Muhammadiyah, die Verfolger des Propheten Muhammad. Die Verwendung des Wortes Muhammadiyah soll eine Verbindung zu den Lehren und Spuren des Kampfes des Propheten Muhammad herstellen. In ihrer Entstehung spiegelt Muhammadiyah viel über die islamischen Lehren im Heiligen Buch Korans. Die Bewegung von Muhammadiyah zeichnet sich durch den Geist aus, ein fortschrittliches und gebildeteres Sozial- und Bildungssystem der Gesellschaft aufzubauen. Sie stellt die islamische Lehren nicht als eine Religion dar, die persönlich und statisch ist, sondern als ein System des menschlichen Lebens in allen Aspekten dient. Wir kommen jetzt zum Ereignis des Endes der Schlacht zwischen den Alliierten und Deutschland am 18. November 1916. Schlacht an der Somme ist eine Schlacht zwischen Deutschland und Frankreich, England, seit 1. Juli bis 18. November 1916. Diese Schlacht, die an der Somme Frankreich stattfand, war eine der größten Grabenschlachten des Ersten Weltkrieges. Im Ersten Weltkrieg war der Grabenkampf sehr bekannt, bei dem die Truppen in Schützengräben Deckung suchten, um den Feind abzuwarten oder einfach ihr Gebiet zu verteidigen. Als der Krieg am 18. November 1916 endete, starben rund 1,7 Millionen Soldaten. Die Schlacht an der Somme gilt auch als die blutigste Schlacht während des Ersten Weltkrieges, die am ersten Tag 19.000 Todesopfer von britischen Truppen forderte. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit der Unabhängigkeit von Lettland aus Russland in 1918. Die Republik von Lettland erklärte am 18. November 1918 offiziell ihre Unabhängigkeit aus dem russischen Kaiserreich. Diese Unabhängigkeit wurde am 26. Januar 1921 anerkannt. Leider wurde das lettische Gebiet von der Sowjetunion am 5. August 1940 besetzt. Danach wurde es am 10. Juli 1941 von Nazi-Deutschland besetzt und gefolgt wieder von der Sowjetunion in 1944. Endlich erlangte Lettland am 4. Mai 1990 wieder die Unabhängigkeit. Und dann wurde die Unabhängigkeit am 21. August 1991 wiederhergestellt. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Teringat dirinya.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm unserer Indonesian mit dem Titel Am Rande des APEC-Forums traf sich der Handelsminister mit einer Reihe von Ministern der Partnerländer, vorgelesen von Quinta. Der indonesische Handelsminister Zulkifli Hasan hielt am Rande der ASEAN-Pacific-Wirtschaftskooperation APEC 2023 in San Francisco, USA, bilaterale Treffen mit einer Reihe von Partnersländern ab, die von 11. bis 17. November 2023 stattfanden. Der Handelsminister traf sich unter anderem mit Partnern aus den USA, Australien und Kanada. Bei einem Treffen mit dem stellvertretenden US-Außenminister für Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt, Josué Fernandes, am Mittwoch stimme Zulkifli alle Vereinbarungen mit den Vereinigten Staaten weiter zu verfolgen. Eine der Vereinbarungen ist die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Entwaldung. Im Hinblick auf diese Zusammenarbeit betonte Fernandes das Problem der Abholzung im Zusammenhang mit dem Nickelbau. Er sagte, die Vereinigten Staaten würden mit dem Gemeinschaft in Bezug auf Umweltstandards im Einklang mit den staatlichen Vorschriften zusammenarbeiten, um das Problem der Entwaldung zu bewältigen. Zuvor traf sie Handelsminister Zulkifli Hasan am Mittwoch auch mit dem australischen Minister für Handel und Tourismus, Senator Don Fadell. Zulkifli Hasan würdigte die positive Reaktion Australiens auf die Nominierung Indonesiens als Vollmitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD. Bei einem bilateralen Treffen mit Senator Don Farrell sagte Zulkifli, dass Indonesien die OECD-Mitgliedschaft durch die Einbeziehung von mehr Entwicklungsländern als integrativer ansieht. Unterdessen sagte der australische Handelsminister Don Farrell, dass Australien hofft, enger mit den ASEAN-Mitgliedsländern zusammenzuarbeiten. Er begrüße auch die bilaterale Zusammenarbeit im Zusammenhang mit dem Handel mit Dienstleistungen und kritischen Mineralien. Am selben Tag hielt Handelsminister Zulkifli Hasan auch ein bilaterales Treffen mit dem kanadischen Ministerin für Exportförderung, internationalen Handel und wirtschaftliche Entwicklung Marie-Ang ab. Das Treffen fand am Rande der Ministertreffens für wirtschaftliche Zusammenarbeit im Asiatisch-Pazifischen Raum APEC-AMM statt. Indonesien und Kanada einigten sich auf das Ziel, das umfassende Wirtschaftspartnersabkommen zwischen Indonesien und Kanada ICA-CAPA bis Ende 2024 abzuschließen, um den Handel zwischen den beiden Ländern weiter zu steigern. Indonesien und Kanada diskutieren auch über das ASEAN-Kanada-Freihandelsabkommen ACAFTA. Die beiden Länder einigten sich darauf, das Fertigstellungsziel ACAFTA im Jahr 2025 auszustreben. Das war unser Indonesien.
salah pada rindu.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Stadt Surabaya ist nicht nur als Heldenstadt, sondern auch für ihre legendäre Kulinarik, nämlich Pecel Semanggi bekannt. Diese Kulinarik ist einer der traditionellen Imbiss aus Surabaya, der inmitten der Zeit Entwicklung noch vorhanden ist. Pecel Semanggi stammt aus dem Norden der Stadt Surabaya, dem Dorf Benowo. Die Einzigartigkeit dieser Kulinarik ist, dass sie nur in einigen Orten in der Stadt Surabaya zu finden ist. Semanggi oder Klee sind Wildpflanzen, die viel in Reisfeldern und am Fluss gefunden werden. Die Kleeblätter, die ähnlich wie Farnkrautwedel aussehen, können jedoch als Nahrungsmittel genutzt werden, beispielsweise Pecel Semanggi. Bei der Zubereitung dieses Imbisses werden zunächst Kleeblätter gekocht und dann mit Gewürzen hinzugegeben. Diese Gewürze bestehen aus einer Mischung von Erdnüssen, Braunzucker, Knoblauch, Salz, Chilis und Petis, Garnelenpaste oder manchmal mit Süßkartoffeln gemischt. Diese Süßkartoffel ergänzt die unterschiedliche Textur. Man kann dieses Gericht mit den Bohnensprossen sowie dem Wasserspinat hingeben. Bei der Zubereitung verwendet man Bananenblatt, das in Kegel geformt wird, sogenannte Pincho. Bisher benutzt man Bananenblatt als Teller, damit der frische Geschmack nicht geändert ist. Daneben wird pecel semanggi in der Regel mit kerupuk puli, Knusprigel Chips aus Reismehl als Löffel gegessen. Seit kurzem benutzen die Leute Plastiklöffel oder lediglich Löffel aus Bananenblatt, pecel semanggi zu essen. Liebe Zuhörer, Sie werden die pecel semanggi Verkäufer in Surabaya nicht schwer finden. Weil die pecel semanggi Verkäufer in der Regel Frauen mit Jaritoh oder Schultertuch sind, die den Korb tragen. Eine vollständige Portion von pecel semanggi mit knusprigen Puli Chips kostet 10.000 Rupiah. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war wunderbares Indonesien. Wenn Sie gerade in Surabaya sind, sollten Sie pecel semanggi, eine typische Kulinarik aus Surabaya, probieren. This is Voice of Indonesia in Jakarta.
Cinta kita berlabuh abadi.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser heutiges Programm ist und das behandelt das interessante Thema die Kunstausstellung Art Jakarta 2023. Nach dem Erfolg der Durchführung von Art Jakarta Gardens im Stadtwald Plataran Anfang dieses Jahres wird die Kunstausstellung Art Jakarta vom 17. bis 19. November 2023 in die Expo Kemayoran abgehalten. Dieses Event findet in Hall B3 und C3 statt, an dem 68 kuratierte Kunstgalerien präsentiert werden. Davon stammen 40 Kunstgalerien aus Indonesien und 28 andere aus mehreren Ländern, wie Malaysia, Singapur, Thailand, Vietnam, Taiwan, Südkorea, China, Japan, Russland und Australien. Enin Suprianto, der Intendant von Art Jakarta, sagte, dass diese Veranstaltung in Bezug auf die Anzahl und Zusammensetzung der Teilnehmer wieder so belebt sein werde, wie vor der Pandemie. Hoffentlich können wir dieses Jahr den gleichen Optimismus teilen, die Kunstausstellung wieder zu beleben. Und die Erholung hängt nach wie vor von der Teilnahme der Leute in den Galerien, Ausländern, sowie Leuten aus verschiedenen Städten in Indonesien ab. Gleich der Situation vor der Pandemie.
Bisa dibilang ya sama lah seperti sebelum pandemi.
Laut Enin Suprianto Werdaya de Galeri Muglischerweise via bis 5 Künstler bringen, die an ihren jeweiligen Stand teilnehmen werden, sodass die Kunstliebhaber die Kunstwerke von mindestens 250 bis 300 Künstler in diesem Jahr auf der Veranstaltung Art Jakarta betrachten können. Außerdem gehören zu diesen Kunstgalerien, die an Art Jakarta 2023 teilgenommen werden, A Plus Works of Art aus Kuala Lumpur, Andis Gallery aus Jakarta, Arario Gallery aus Seoul, Art Porters Projects aus Singapur, Beatrice Gallery aus Seoul, Contemporary Tokyo aus Tokyo, Kankalev Gallery aus Moskau, Lee & Bae aus Busan, LSD aus Osaka, Red Base aus Sydney und Yogyakarta, Sullivan Plus Trump aus Sydney und Melbourne, Yiri Arts aus Taipei, White Space Art Asia aus Singapur, Bistu Gallery aus Ho Chi Minh City. Art Jakarta 2023 wird zudem anders als in den vorgehenden Ausstellungen. Mehrere verlockende Sonderaspekte zeigen. In der Verleihungssession präsentiert dieses Event die Gewinner der Julius Baer Next Generation Art Prize in Asia 2023. Mit der Unterstützung von UOB Indonesia werden die Gewinner in einem Sonderzimmer präsentiert. Darüber hinaus gibt es eine Kunstwerkausstellung der Gewinner Treasury Art Prize 2023. Mit dem Titel Is this artwork in the room with us right now? Oder ist das Kunstwerk gerade jetzt auf dem Zimmer mit uns? Die von Edwin Pradipta gerichtet wird. Auf der Präsentationssession werden Besucher Sonderangebote vorgestellt, die das Werk Glasshouse von Shagini Ratnawulan zeigen, dass die Entwicklung von Lost Verses ist, das zuvor in der Biennale in Venedig 2019 ausgestellt wurde. Außerdem werden diese Kunstwerke mit der digitalen Technologie WI Forte in Art Jakarta 2023 präsentiert. In diesem Fall wird WI Forte Technologie und Kunst durch Werke wie NOC oder Turner von Jeffy Manzani kombiniert. Art Jakarta 2023 stellt auch IJX vor, ein Segment des Raum für Kooperationsinitiativen zwischen Art Jakarta und Institutionen oder privaten Unternehmen bietet, um Kunstsammlungen vor einem breiteren Publikum zu zeigen. IJX 2023 wird ein Zusammenarbeitsprojekt zwischen ASEAN und Südkorea im Bereich der innovativen Kultur, PIC, mit Werken von Künstlern aus der südostasiatischen Gebieten und Korea vorstellen. Nicht zuletzt gibt es eine Kunstausstellung. Vice versa, die Porträts der indonesischen Künstlerzeit, die von Indra Lunardi verewigt wurde. Das war dies und das.
Of Indonesia.
Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Samstag präsentieren wir Ihnen ein Kroncong-Lied. Heute spielen wir für Sie ein Lied mit dem Titel Dinda Bestari, gesungen von der Kroncong-Musikgruppe Paksi. Das Kroncong-Lied Dinda Bestari ist ein Werk von R.B.J. Surono und R.M. Sunander. Dieses Lied wurde von Toto Salmon, Mus Mulyadi und Rama Aibhama populär gemacht. Das Lied erzählt von der Sehnsucht eines Mannes nach seiner Geliebten.
die er schon lange nicht mehr gesehen hat. Seine Pflicht als Soldat, das Land zu verteidigen, zwingt ihn, von der Liebe seines Lebens getrennt zu sein. Der Mann erinnert sich an die schönen gemeinsamen Zeiten und träumt von einer Lieblingsgeschichte mit seiner Geliebten. Liebe Musikfreunde, hier ist die Paxi Musikgruppe mit Dinda Bestari. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.